Das Thema in diesen Tagen, liebe Geschwister und Freunde, ist die Person unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus selber, als die Mitte des Planes Gottes und der Prophetie. Von gestern Abend an bis morgen Vormittag möchte ich vom Alten Testament ausgehen. Von Sonntag früh an bis zum Schluss möchte ich vom Neuen Testament ausgehen. Wie begegnet uns Jesus im Alten Testament? Auf eine dreifache Art. Erstens geschichtlich handelnd, zweitens in messianischen Weissagungen prophezeit und drittens in Typen, in Schattenbildern vorab dargestellt. Gestern Abend kam ich kurz auf 1. Mose 1 zu sprechen und habe gesagt, auch dort ist der Herr Jesus bereits im Einsatz. Alles wurde durch ihn gemacht. Da sehen wir den Herrn Jesus geschichtlich handelnd, schon im ersten Kapitel der Bibel. Dann wissen wir, dass es viele messianische Weissagungen gibt, bei Jesaja besonders, auch in manchen Psalmen. Heute Abend wollen wir einen solchen messianischen Psalm, den Leidenspsalm, betrachten, den 22. Und dann gibt es noch eine dritte Art, wie uns Jesus im Alten Testament bekannt und vertraut gemacht wird, durch Darsteller, Vorausdarsteller, Schattenbilder, Typen. Man spricht von Typologie. Typisch allegorisch wird manches dargestellt. Ich denke, Sie haben vielleicht schon mal was davon gehört. Schattenbilder, Abschattungen, Typen, Vorausdarsteller. Das ist eine Art, die Bibel zu betrachten. Und das wollen wir heute früh einmal so tun. Man sollte es nicht immer so machen. Wenn das die Hauptsache wird, dann kann es ausarten, dann kann auch eine Spielerei draus werden. Aber es ist schon berechtigt, dass wir auf die Typen, Darsteller achten. Daraus kann man doch sehr viel lernen. Ein Josef, was ist er für ein kostbares Schattenbild auf Jesus Christus und viele andere. Aber bei allen menschlichen Vorausdarstellern muss ich natürlich eine Bemerkung machen. Die sind nicht in allem Vorausdarsteller Jesu, natürlich nicht in ihrer Sünde. David ist ein Schattenbild, Isaak und viele andere, Salomo, aber natürlich nicht in seiner Sünde. In vielen einzelnen Zügen deuten sie auf Jesus hin, aber sie sind natürlich fehlbare, sündige Menschen gewesen, alle. Und so deuten sie in manchem nicht auf Jesus hin. Man kann sogar oft das gerade Gegenteil feststellen. Aber in vielen Zügen eben doch. Es gibt im Alten Testament nicht nur Prophetie durch Weissagungen, es gibt auch darstellende Prophetie. Es gibt außer den Wortpropheten auch Tatpropheten. Da haben wir zum Beispiel den Propheten Jona. Von ihm finden wir keine langen Reden und Weissagungen, wie etwa von Jesaja, Jeremia, Hesekiel, außer seiner kurzen Bußpredigt in Ninive. Aber er ist ein Darsteller durch diese 3 Tage und Nächte im Fischbauch, wie Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Innern der Erde war, wie der Herr ja selber sagt. Mose als Christusmodell soll uns heute früh beschäftigen und als erste Stelle habe ich mir auf mein Konzept geschrieben, 5. Mose 18, Vers 15, das hast du, lieber Bruder Kessel, vorhin uns ja schon vorgelesen. Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, euch erwecken, auf den sollt ihr hören. Mose, Josef, David. Und auf einen Punkt möchte ich besonders hinweisen. Das ist auch wichtig, wenn wir vielleicht mit Juden ins Gespräch kommen. Vielleicht kann dem einen oder anderen Israeli damit ein Dienst getan werden. Man muss ja vorsichtig sein in dieser Hinsicht, gerade als Deutscher. Da war eine Reisegruppe in Israel, wurde mir berichtet. Und da kamen sie mit Juden ins Gespräch und einer der Deutschen, so ein richtig mutiger Deutscher, der hat dann zu seinem israelischen Freund oder Gastgeber gesagt, ja, bei euch ist eben noch die Decke vor den Augen. Ja, das ist nicht gerade eine zartfühlende, schöne Art und schon gar nicht als Deutscher sie in dieser Weise bevormunden zu wollen. Das kann man ja denken, aber man muss ja nicht alles gleich sagen, was man denkt. Also ein wichtiger Gesichtspunkt ist jedenfalls der, und darauf hat schon Professor Ernst Ferdinand Ströter in seinen Schriften lange vor Hitler, Anfang des Jahrhunderts, hingewiesen, aus den Typen, die Jesus darstellen, geht hervor, dass der Messias zweimal kommt. Shalom Ben-Gurion hat einmal geschrieben, ein jüdischer Freund, nicht Bruder, Shalom Ben-Gurion hat einmal geschrieben, Jesus kann nicht der Messias sein und der Welterlöser, denn die Welt ist unerlöst. Punkt, fertig. Hört sich sehr logisch an. Hört sich sehr logisch an. Da sag mal was dagegen. Was hast du dagegen zu argumentieren? Jesus kann nicht der Welterlöser sein, denn die Welt ist unerlöst. Aber gerade aus der Tatsache, dass ein Mose, ein Josef, ein David zweimal zu ihrem Volke kamen und das erste Mal ging es daneben, beziehungsweise es kam noch nicht zum Glauben des Volkes. Erst beim zweiten Mal kam dann das Heil und der Glaube. Aus diesen Vorausdarstellungen könnte man einen Shalom Ben-Gurion allerdings an diesem Punkt etwas entgegenhalten. Man könnte sagen, also lieber Shalom Ben-Gurion, auch ein David, der wurde zunächst einmal zum König gesalbt. Und was geschah dann? Was änderte sich dann? Zunächst mal gar nichts. Jahrelang hat der Saul weiter regiert, als wäre nichts geschehen. Und David musste den Niedrigkeitsweg gehen, sich verstecken. War er nun der König oder war er es nicht? Von Gott her gesehen war er es. Und dazu gesalbt durch Samuel. Er war der von Gott ersehene König und der andere war von Gott verworfen. Aber es änderte sich vorerst noch nichts. Und das ist die gegenwärtige Situation zwischen dem ersten und zweiten Kommen Christi. Also kann Jesus sehr wohl der Messias sein, könnte man Shalom Ben-Gurion entgegnen. Genauso gut wie David wahrhaftig der König war, obwohl es erst einer zweiten und dritten Salbung nachher noch bedurfte, bis er de facto über ganz Israel herrschte. Ähnliches sehen wir bei Josef. Wenn Sie mal die Josefsgeschichte lesen, vielleicht mit ein paar Farbstiften in der Hand, dann können Sie sich die entsprechenden Stellen unterstreichen. Was machen Sie mit den Bibelunterstreichungen? Ich hatte mal grün für erbaulich, rot für Symbolik, braun für Lehre, aber das können Sie halten, wie Sie wollen, blau für Prophetie, das können Sie machen, wie Sie möchten. Jedenfalls, bei Josef, da werden Sie so manches finden, was Sie dann unterstreichen können. Er sucht seine Brüder. Er wurde vom Vater gesandt. Er sann auf das Wohlergehen seiner Brüder. Aber wie haben sie ihn behandelt? Er wurde in die Zisterne geworfen und später bekanntlich nach Ägypten verkauft. Und auch dort ging es noch weiter abwärts, abwärts, bis er ins Gefängnis kam aufgrund falscher Anschuldigungen. Als er dann am Tiefpunkt angekommen war, dann ging es aufwärts, der Traumdeuter, und er kam in die Freiheit, und er wurde ein großer Mann, der zweite Mann nach dem Pharao, von dem gesagt wurde, alles werfe sich vor ihm nieder. Bis es dann zu einer zweiten Begegnung, einer Wiederbegegnung mit seinen Brüdern kam, erst stellte er sich hart und fremd, wie das der Herr Jesus auch in der Gegenwart tut gegen sein Volk in den Gerichten und noch tun wird, in den Gerichten der nahen Zukunft. Aber sein Inneres ist voll von Liebe und kann es gar nicht abwarten, sich ihnen zu erkennen, zu geben. Ich bin doch euer Bruder Josef. Das sind doch herrliche Schattenbilder, Vorausdarsteller für Jesus, der ein erstes Mal kommt und wird nicht akzeptiert und der ein zweites Mal kommt und wird akzeptiert. Nun das Leben des Mose. Wir wissen vielleicht, wie alt dieser Mose wurde. Wird kaum einer von uns erreichen. Ich sagte zwar meinen Enkelbuben, als ich 60 wurde, so, die Hälfte ist rum, aber das war natürlich mehr ein Scherz und nicht ernst gemeint, obwohl es eine Französin gegeben hat, die 123 wohl erreicht hat vor wenigen Jahren. Also normalerweise erreicht es keiner, obwohl sich die Zahl derer mehrt, die mit 90 noch Auto fahren und die gar 100 werden. Ich wüsste jemand in Langensteinbach. Und der Ernst Jünger, der Schriftsteller, ist ja kürzlich im Alter von 102 Jahren verstorben. Das Lebensalter hat sich um etwa 6 Jahre im Durchschnitt erhöht in den letzten 30 Jahren. So las ich es in der Zeitung. Mose wurde 120 Jahre alt, 5. Mose 34, Vers 7. Und dieses Lebensalter zerfällt in 3 mal 40. Das können wir gut verfolgen in der Apostelgeschichte. Da werden diese 3 mal 40 auseinandergehalten. Und ich möchte da einige Verse lesen aus der Rede des ersten christlichen Märtyrers Stephanus, Apostelgeschichte 7. Stephanus, Apostelgeschichte 7. Da werden diese 3 mal 40 deutlich voneinander unterschieden. Apostelgeschichte 7, Vers 23. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, man sagt, da werden die Schwaben schlau, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Apostelgeschichte 7, Vers 30. Als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Also diese Szene, Mose am brennenden Dornbusch, wir kommen noch drauf zurück. Da war er dann 80 und dann kam noch dieser 40-jährige Wüstenzug. Es heißt dann in Vers 36, dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre, 3 mal 40. Und das Eigenartige ist, so wie es in dem Mose 3 mal 40 Jahre gab, so gab es auch in seinem Leben bedeutungsvolle 3 mal 40 Tage, wo er jeweils droben war, in der Gegenwart Gottes auf dem Berge. 3 mal 40 Tage, ich will die Stellen nur nennen. 5. Mose 9, Vers 9 und Vers 18. Und 5. Mose 10, Vers 10. Nun gab es also auch bei Mose als Vorausdarsteller Jesu ein erstes und ein zweites Kommen. Wir leben ja heute in der Zwischenzeit zwischen seinem ersten und zweiten Kommen. Wir warten sehnlich auf sein Wiederkommen. Das erste Kommen in Niedrigkeit, verworfen. Das zweite Kommen, er wird angenommen. Mindestens zunächst von den Seinen und auch von seinem Volke Israel. Dazu lesen wir mal aus 2. Mose 2. Exodus 2, Auszugsbuch. 2. Mose 2, die Verse 3 und 4. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnten, nämlich die Eltern, nahm sie, beziehungsweise die Mutter, als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Dazu Hebräer 11, Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Es kann eben auch mal nach der Devise gehen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Glaubensweg kann auch mal so sein, dass man der Obrigkeit nicht gehorcht. Aber seien wir bitte sehr vorsichtig damit. Ich habe in den letzten Jahrzehnten doch manches Mal erlebt, dass man vorschnell sagte, nein, hier kann ich der Obrigkeit nicht gehorchen. Als die Anschnallpflicht kam im Auto, ich habe auch so ein bisschen was Widerspenstiges von Natur in mir, da habe ich gesagt, nein, 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 hier folge ich nicht der Obrigkeit. Das überlege ich mir erst als guter Demokrat. Und wenn ich innerlich zu einem Ja komme, dann mache ich es wohl. Inzwischen mache ich es immer. Und das war eigentlich falsch von mir. Denn da konnte ich nicht sagen, Gott will das nicht. Es gibt Grenzfälle. In der Zeit, wo man es hätte tun können unter Hitler, da tat man es nicht. Und wenn ich das sage, sage ich es nicht von oben herab, sondern wer in einer Diktatur lebt, der weiß ja, wie gefährlich das ist. Und wenn man dann noch Beruf und Familie und Kinder hat, Frauen, Kinder, dann tut man sich sehr schwer damit, der Obrigkeit zu widerstehen. Und später dann, als wir in Deutschland die Demokratie dann hatten, seit Adenauer, und dann gab es immer wieder Leute, nein, hier müssen wir der Obrigkeit widerstehen, 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 wo es zum Teil nicht berechtigt war und ist. Also vorsichtig mit diesem, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nein, liebe Mama, sagt die 15-jährige Jungbekehrte zu ihrer Mutter, du hast gesagt, ich soll zum Supermarkt gehen, einkaufen. Ich hatte aber heute noch nicht meine stille Zeit, die muss ich jetzt haben in der nächsten Stunde. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also mit diesem Wort kann man Missbrauch treiben. Aber gelegentlich gilt es wirklich, und wenn die Obrigkeit so etwas Unvernünftiges verlangt, alle Knäblein müssen nach der Geburt getötet werden, die Mädchen dürfen leben. Welche Eltern werden da einfach Ja dazu sagen? Und hier haben es die Eltern des Mose nicht getan. Nicht nur, weil sie an dem Kindlein hingen, das außerdem noch schön war. Und welche Eltern hängen da nicht an dem Neugeborenen? Und wenn es noch ein so schönes Kind ist, und das soll ich dem Tode überlassen, das geht doch nicht. Da setzen wir alles in Bewegung, um das nicht zu tun. Aber bitte, hier steht noch eine Bemerkung in Hebräer 11, 23. Durch Glauben, sie hatten das innere Ja vor Gott. Sie hatten das innere Ja vor Gott. An dem Punkt dürfen wir der Obrigkeit widerstehen. 3 Monate lang ging es gut, aber Sie wissen ja, die kleinen Kinder, die haben sowas an sich, ja. Die schreien nämlich gelegentlich. Und vielleicht hatte der Mose auch noch eine kräftige Lunge, der Junge. Also irgendwann, ich stelle mir das mit meiner lebhaften Fantasie immer so vor, wie der an zu schreien fing, und das Haus war doch sicher nicht schalldicht gebaut und total isoliert. Dann gehen die Häscher des Pharao da herum und schnell einen Lappen auf den Mund und schnell uns Kissen drauf und. Das kann man auf die Dauer ja nicht durchhalten. 3 Monate ging es gut. Ja, so war der Anfang mit diesem Mose, Kraft in Schwachheit. Und dann wurde er ja in das Kästlein auf dem Schilf, im Schilf ausgesetzt, und die Königstochter, die Tochter des Pharao, hat ihn dann gefunden und als eigenes Kind angenommen und großgezogen. Wie oft ist das schon gemalt und beschrieben worden in Malbüchern, Kinderbüchern. Aber es ist im Grunde keine kindliche Sache, sondern durchaus auch für uns etwas Ernsthaftes. Nun erlauben Sie mir, dass ich in dieser Stunde öfter mal etwas vorlese. Von einem Katholiken und von einem Methodisten. Beide leben nicht mehr, denke ich. Auch der katholische Abt Albert Ohlmeier dürfte wohl nicht mehr leben. Auch katholische Ausleger können gelegentlich einem durchaus behilflich sein beim Erforschen der Schrift. Wir müssen ja nicht gleich alles akzeptieren von diesen Leuten, aber manches kann hilfreich sein. 1957 ist im Herder Verlag Freiburg erschienen von Abt Albert Ohlmeier Moses im Glanze des Erlösers. Und ihm war es auch gegeben, so viele feine kleine Züge da herauszuarbeiten über das Leben des Mose als Hinweis auf Jesus Christus. Und da lese ich zum Beispiel bei Ohlmeier über den heiligen Spott göttlicher Fügungen. Das Kind Moses schwimmt in dem Binsenkästlein über dem Strom als über einem weiten, tiefgründigen Grabe. Pharao wütet in mörderischem Hass und lässt durch seine Häscher nach allen neugeborenen Knaben der Hebräer fahnden. Wehe, wenn ein Soldat des Ägypterkönigs das Kind gefunden hätte. In hohem Bogen wäre es in den Nil geschleudert worden, oder man hätte es mit einem Fußtritt im Sumpf erstickt. Das jedoch geschieht nicht, vielmehr lenkt Gottes rettender Wille den Schritt der Tochter des Pharao an das Ufer. diese Frau hat ein fürstlich liebendes Herz und schont das Kind. Sie gewinnt es lieb, rettet sein Leben und bestellt die ägyptischen Weisen zu seinen Lehrern und Erziehern, wie ein Basilius geschrieben hat. So macht Gott gleichsam lächelnd, wie es im zweiten Psalm heißt, der Herr lacht und spottet über sie. Das tolle Wüten Pharaos zunichte durch Herz und Hand seiner eigenen Tochter. Dann zitiert der katholische Abt den Martin Luther. Luther spricht das anschaulich so aus: Der König Pharao muss Moses in seiner Tochter Schoß auferziehen, der doch Moses und alle Knäblein der Hebräer ersäufen und umbringen wollte. Das heißt dem Pharao in Maul und Nasen gegriffen: Dieses großen Königstochter muss noch des Herrgotts Kindsmagd machen. Das sind die wunderbaren Wege Gottes. Ja, Gott kann lachen und spotten. Nicht einmal mit Worten, auch mit Führungen kann er lachen und spotten über seine Gegner, die seine Pläne durchkreuzen wollen. Mose wuchs königlich auf. Ihm wurde eine glänzende Ausbildung zuteil. Und Abt Ohlmeier hat auch darüber geschrieben, was er alles für Unterricht bekommen hat. Der Kirchenschriftsteller Clemens von Alexandrien nennt im Anschluss an das Buch des Juden Philon über das Leben des Moses im Einzelnen die Fächer der ägyptischen Weltweisheit, in der Moses wahrscheinlich unterrichtet wurde. Er bekam bei hervorragenden ägyptischen Lehrern Unterricht in der Arithmetik und Geometrie und in der Lehre von den Rhythmen und Harmonien, ferner in der Metrik und zugleich in der Musik und dazu noch in ihrer in Sinnbilder gekleideten Philosophie, die sie in der Hieroglyphenschrift veröffentlichten. In den übrigen Fächern der Allgemeinbildung wurde er, da er ja als Königssohn galt, von Griechen in Ägypten unterrichtet. Dazu lernte er noch die assyrische Schrift und Sprache und die Wissenschaft von den Himmelskörpern durch Chaldäer und Ägypter, so meint es Ohlmeier. Und nun lesen wir mal etwas noch aus Hebräer 11, die Verse 24 bis 27. Wir sagen ja meistens bei der heilsgeschichtlichen Betrachtung der Schrift, Abraham ist der Mann des Glaubens, der Glaubenshaushaltung der Patriarchen, da ist er der hervorstechende Mann, Abraham. Und Mose ist der Mann des Gesetzes, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Abraham der Mann des Glaubens, Mose der Mann des Gesetzes, das entspricht der heilsgeschichtlichen Anordnung. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass der Mose persönlich durchaus auch ein Mann des Glaubens war und Abraham durchaus nicht immer ein Mann des Glaubens war, sondern eher von Haus aus ein Angsthase. Und er musste in vielen Lektionen von Gott zum Glauben und Glaubensgehorsam hin erzogen werden. Mose war ein Mann des Glaubens, allerdings auch nicht immer, nicht wahr? Er war so wenig immer gehorsam, wie wir es wohl sind. Und der Mose sollte einmal, als er da auf dem Wüstenzug sich befand, da sollte er den Felsen schlagen, auf das Wasser herauskam für das murrende Volk. Und das hat er getan und Wasser floss heraus für das Volk. Und dann lesen wir von einer zweiten ähnlichen Situation, wo Gott sagt, rede zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben. Und dann hat aber Mose nicht zu dem Felsen geredet. Er hatte ja den Stab in der Hand und er hat wohl gedacht, was beim ersten Mal funktioniert hat, das wird auch beim zweiten Mal funktionieren. Besser ist besser. Also bloß zum Felsen reden, ich weiß nicht. Schlagen wir vorsichtshalber mal drauf. Und das hatte Gott nicht gesagt. Und Gott hat ihm das menschlich gesprochen übel genommen. Er bekam seine Strafe dafür. Du hast an dem Punkt nicht gehorcht. Ach, könnte man sagen, oh Gott, bist dann du so kleinlich, pedantisch. Er hat doch das erste Mal geschlagen, warum dann nicht? Das hat auch in den Augen Gottes einen großen symbolischen Wert. Wer ist der Fels? Der Christus. Der Fels sollte einmal geschlagen werden ans Kreuz, aber er wird nicht zweimal geschlagen werden. Das sollte Mose voraus darstellen. Das zweite Mal sollen wir ihn nicht mehr schlagen. Heute genügt es, dass wir zu ihm reden, so gibt er sein Wasser. Und das hat der Mose im Ungehorsam nicht getan, und so durfte er das Land zwar sehen, aber nicht hinein. Jedenfalls, auch Mose war durchaus ein Mann des Glaubens. Hebräer 11, 24 bis 27. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Hier gefällt mir Martin Luther besser. Er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Wie schön wird das hier von Mose gesagt, ein Mann des Glaubens. Ja, nun, darüber hat man Filme gemacht und Bücher geschrieben und Romane geschrieben. Ich persönlich halte nicht so sehr viel von Bibelfilmen, aber gelegentlich hat man mir dann widersprochen nach der Stunde, wenn ich sowas sagte. Doch, doch, da sind schon viele in Russland, Hunderttausende zum Glauben gekommen durch die Bibelfilme. So, so, so. Ich habe da meine Zweifel und Bedenken. Und ja, sicher, es gab den Film Die Zehn Gebote, habe ich mehr als einmal gesehen, aber es ist doch alles so seelisch mit der Musik. Geistlichen Gewinn haben wir da wohl kaum. Und dann hat man Abraham-Filme gemacht. Ja, ich habe nachher gedacht, weg mit dem Bild des Schauspielers, so sah doch der Abraham nicht aus. Und gar nicht entzückt bin ich, wenn man dann auch Jesus oder Gott noch darstellt. Da bin ich gar nicht entzückt. Und ich habe auch geschrieben, in Gnade und Herrlichkeit, man braucht eine Weile nach solchen Bibelfilmen, bis man sich in Ruhe klar machen kann, so sah Abraham nicht aus, so war Jesus nicht, wie dieser freundlich lächelnde, struppige Schauspieler, sondern Jesus ist ganz anders. Das hat dann schon was zu tun mit dem Bildergebot oder Verbot. Da bin ich gar nicht entzückt, auch wenn man mir da widerspricht. Der Glaube kommt nach wie vor durchs Hören, nicht durchs Schauen. Ja, das Schauen von Bibelfilmen kann, meine ich, sogar ablenken. Kann sogar mehr hinderlich als förderlich sein. Also Sie dürfen da anders denken, aber für mich ist das mehr hinderlich als förderlich. Und ich bin froh, wenn ich das Bild vom Schauspieler wieder los bin. Und deshalb gucke ich es am liebsten gar nicht erst an. So viel zu diesem Thema. Mose, auch ein Mann des Glaubens. Er nimmt die Schmach des Christus auf sich. Von 1846 bis 1922 lebte Professor E. F. Ströter. Er gab die Zeitschrift heraus, das prophetische Wort, als er wieder in Deutschland war, Anfang dieses Jahrhunderts. Er hat 30 Jahre in den USA gewirkt. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob er nicht auch so einen Demütigungsweg gegangen ist, ob er sich nicht auch selbst erniedrigt hat, so ein bisschen ähnlich wie Mose, als er in Amerika Professor der Theologie war. Und dann, in den 90er Jahren vergangenen Jahrhunderts, geht er nach New York als Judenmissionar und hat die Professur an den Nagel gehängt. Er war Judenmissionar in New York und er hat vieles im Worte geschaut, über Gottes Wege, auch gerade mit Israel, mit der Gemeinde, mit der Schöpfung. Und da möchte ich auch einiges von ihm zitieren, was er dazu gesagt hat. Er habe durch Glauben, als er groß, das heißt 40 Jahre alt geworden war, sich geweigert, länger als Sohn der Tochter Pharaos zu gelten. Hebräer 11. Habe allen Ansprüchen auf die ägyptische Thronfolge entsagt und durch das offene Bekenntnis zu seiner hebräischen Herkunft sozialen Selbstmord begangen, das heißt, sich bei der besseren ägyptischen Gesellschaft für immer unmöglich gemacht. Weiter heißt es von ihm, dass er es lieber erwählte, mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Er nahm auf sich die Schmach Christi. Was war das? Gewiss nichts anderes, als was er selbst, Jesus, mit vollem Bewusstsein auf sich nahm, da er sich offen vor aller Welt als geborenen Juden bekannte. In tiefere Schmach nach dem natürlichen Empfinden und Urteil aller Nationen der Erde konnte auch der ewige und eingeborene Sohn Gottes wahrlich nicht hinabsteigen als jene, dass er Jude wurde. Weiter schrieb Ströter, kehrte Mose mit vollem Bewusstsein einem irdischen Thron den Rücken, der Sohn Gottes verließ die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ehe denn die Welt war. Weigerte sich Mose, noch länger ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen? Der Sohn Gottes weigerte sich nicht, als jüdisches Knäblein geboren, beschnitten und verfolgt zu werden. Er lebte, litt und starb als Jude, Sohn Abrahams, Sohn Davids, verspottet und verhöhnt von seinen Zeitgenossen, wie Mose von den Seinigen. Er kommt dann zum ersten Mal zu seinen Brüdern und wird abgelehnt, so wie der Herr Jesus zum ersten Mal kam und wurde verworfen. Er kam in sein Eigentum und die Seinigen nahmen ihn nicht an, wie wir wissen. Die Verwerfung des Mose, die Ablehnung bei seinem ersten Kommen zu seinen Brüdern, davon berichtet uns wieder Stephanus in Apostelgeschichte 7. Ich lese die Verse 23 bis 29. Apostelgeschichte 7, 23 bis 29. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Parallele zu Josef, den der Vater ausschickt, sieh nach deinen Brüdern. Er sah nach dem Wohlergehen der Brüder, auch der Mose sah nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels. Irgendwann wurde es ihm ja bewusst, du gehörst nicht zu dieser Familie, der Königsfamilie der Ägypter, du gehörst zu den geknechteten Sklaven. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Abt Ohlmeier schrieb, seine erste seelsorgerliche Handlung war ein Totschlag. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe, sie aber verstanden es nicht. Der natürliche Mensch setzt auf Gewalt, 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 Militärschlag gegen Saddam Hussein. Ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl, wenn ich an den Golfkrieg zurückdenke. Wie viele Opfer hat er gefordert bei Irak, bei den Irakern? Nicht den Saddam Hussein, aber viele seiner Leute. Und auch eine Bombe ging bekanntlich in den falschen Bunker, wo viele Frauen und Kinder versammelt waren. Dann macht man in New York eine wunderbare Siegesfeier und das Konfetti regnet auf die Leute herab und man freut sich über den Sieg, statt dass man sich schämt. Der natürliche Mensch setzt auf Gewalt und das ist ja auch unter den Völkern nicht anders möglich. Ich will nicht sagen, dass ein Militärschlag gegen den Irak in jedem Fall falsch wäre. Ich will mir da aber kein endgültiges Urteil erlauben. Also, der natürliche Mensch setzt auf Gewalt und der Mose hat auch gedacht, ach, Unrecht, das kann nicht richtig sein, den töte ich jetzt. Er meinte aber, und jetzt werden die Brüder mich zum Retter machen, sie sehen doch, dass ich was tue. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe, sie aber verstanden es nicht. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten und trieb sie zum Frieden, indem er sagte, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose aber entfloh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Lande Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Ja, Mose war also nicht immer der sanftmütigste Mensch auf dem Erdenrund, dazu hat Gott ihn später werden lassen, aber er war durchaus zunächst auch einer, der auf Gewalt setzte. Abt Ohlmeier, dass gleich seine erste Seelsorgetat ein Totschlag war, ist gewiss in etwa auch auf seine sehr lebhafte, geradezu heftige Veranlagung zurückzuführen, die auch bisweilen in späteren Jahren ihm noch zu schaffen machte, ehe er in der Leidensschule Gottes gelernt hatte, ganz sanftmütig zu sein. Und ein anderer Bruder hat es mal so ausgedrückt, Mose wurde von Gott 40 Jahre in die Wüste geschickt, da konnte er Schafe hüten und da konnte er 40 Jahre lang Schaffologie studieren, so sagte jener Bruder, da konnte er 40 Jahre lernen, das Schaf geht hinter dem Hirten her und bestimmt nicht selber seinen Weg, wo es lang zu gehen hat. Es folgten also 40 Jahre der Stille und Ohlmeier weist darauf hin, dass Gott immer wieder seine Werkzeuge in die Stille geführt hat, damit sie aus der Stille heraus ihm dienen konnten. Wir lesen von großen Heiligen der Bibel, dass sie von Gottes Vorsehung zunächst in die Schule des einsamen Lebens geführt wurden, ehe sie ihre hohe Aufgabe im Reich Gottes empfingen. David wuchs als Hirtenknabe auf den Fluren von Bethlehem für sein königliches Wirken heran. Elias musste die stillen Jahre am Bache Krit und im Häuslein der Witwe von Sarepta verbringen, bevor er den siegreichen Kampf mit Ahab aufnahm. Samuel verlebte vor Beginn seines großartigen Wirkens sehr stille Jahre im Tempeldienst und in scheinbar zweckloser Verborgenheit. Johannes der Täufer kam aus der Wüste. Paulus verbrachte vor seiner apostolischen Tätigkeit mehrere Jahre gänzlich fern der Welt im arabischen Land. Sie alle waren, wie auch Moses, hierin nur Schattenbilder und Nachahmer Christi, der seine öffentliche Tätigkeit erst als reifer Mann begann, nachdem er 30 Jahre verborgen zu Nazareth gelebt hatte und danach 40 Tage in der Wüste lebte. Wie auffallend ist die Zahl 40 hier im Hinblick auf die Mose-Geschichte. Hier 40 Tage, dort 40 Jahre in der Wüste. Und der auch während seiner Tätigkeit unter dem Volk so gern in stillen Nächten auf die einsamen Berge stieg, um zum Vater zu beten. Mose ist dann im Lande der Midianiter, heiratet. Er hat einen Sohn Gersom und er ist Fremdling daselbst und er hütet dort die Schafe Midians. 2. Mose 3, Vers 1. Und auch darin ist er ja ein Abbild Jesu Christi, der zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen eine heidnische Herde weidet. Eine heidnische Herde weidet. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Dann aber gibt es bei Mose ein zweites Kommen zu seinem Volk und dazu wird er berufen am brennenden Dornbusch. Ich nehme mal an, dass viele unter uns oder alle das kennen, was in 2. Mose 3 steht. Die Gottesoffenbarung am brennenden Dornbusch. Am brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch offenbart sich Gott. 2. Mose 3, ich lese nur den Anfang. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel Jahwes, der Engel des Herrn, in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch, und er sah und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte, ich will doch hingehen und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Ja, schrieb Professor Ströter, darüber sollten auch wir nachdenken, das sollten auch wir uns ansehen, dieses große Wunder, warum der Dornbusch brennt und nicht verbrennt. Und er denkt dabei an das Volk Israel in seinen Leiden, das niemals untergeht. Jetzt zitiere ich einiges von Professor E.F. Ströter, das er Anfang des Jahrhunderts geschrieben hat, längst vor Hitler. Was ist der Dornbusch? Er ist das denkbar treffendste Bild jenes kleinen, unscheinbaren und verachteten Volkes, das seinem Gott nie edle Früchte, sondern nur Dornen gebracht, von den Völkern bis auf diesen Tag nicht höher geachtet als ein Busch in der Wüste, den jedes Tier auf dem Felde zertreten mag und an dem, wer ihm zu nahe kommt, sich nur sticht. Und doch, das sage ich jetzt dazwischen, stellen wir fest, wenn wir es genau beobachten, wie auch in der Gegenwart das Weltgeschehen um Israel kreist, das Weltgeschehen um Jerusalem kreist. Ich hörte neulich Ludwig Schneider, wie er auch hinwies auf den Berg Haroma, dass sich die ganze Völkerwelt aufregt wegen einem Hügel, auf dem doch gar nichts gebaut ist, sondern wo er, Ludwig Schneider und andere ihren Müll schwarz abgeladen haben, damit sie ihn loswurden. Und ich las in einem Leitartikel der Stuttgarter Zeitung, dass die ganze Geschichte, die ganze Aufregung mit dem Irak wesentlich damit zu tun hat, dass er ja Israel bedroht mit seinen Vernichtungswaffen und dass er ja mit biologischen Waffen vielleicht ganz Tel Aviv auslöschen könnte, woraufhin dann wahrscheinlich Bagdad ausgelöscht würde. Was gäbe das für ein Aufruhr in der Völkerwelt? Und ich verstehe gut, dass Russen und Franzosen und andere sagen, tu mal langsam, Clinton, das könnte furchtbare Folgen haben. Gott hat es noch einmal vorerst abgewandt, wie es weitergeht, wissen wir nicht. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Weiter mit Sträuter. Und dieser Busch brennt und wird doch nicht verzehrt. Was ist das anders als der Schlüssel zu dem größten Wunder der Weltgeschichte, der Erhaltung des kleinen Häufleins Israel unter den heftigsten Verfolgungen, dem furchtbarsten Druck, dem Spott und Hass aller übrigen Nationen, zerstreut, zersprengt, getreten, verbrannt, ersäuft, verjagt, gekreuzigt, gesteinigt, geächtet, ohne Mittelpunkt für sein religiöses oder nationales Leben, von ihrem Gott verworfen und verlassen, so brennt Israel seit 2 Jahrtausenden im Feuer göttlichen Zorngerichts und wird doch nicht verzehrt. Der sogenannte ewige Jude, 1000-mal wäre er lieber gestorben, aber er darf nicht sterben. Israel kann nicht untergehen. Und doch, nach allen Verfolgungen und Bedrängnissen, trotz Ghetto und tausendfältiger Judennot, kein Volk, kein Menschenschlag mit ungebrochener Lebenskraft, mit zäherer Energie, größerer Spannkraft des Geistes, keines edler veranlagt, höher begabt, besser ausgestattet, den gewaltigsten Lebensaufgaben zu genügen, das Leben zu beherrschen, sein Hoffen und Sehnen ungebeugt, ein Jungbrunnen, aus dem es ewige Frische geschöpft. Andere Völker wären an ihren getäuschten Erwartungen verbittert, verkümmert, zugrunde gegangen. In Israel leben sie auch im Feuer. Und ich vermute ja, wenn dieser Professor Sträuter 1933, 34 noch erlebt hätte, er wäre ja wahrscheinlich nicht auf diesen Hitler hereingefallen und hätte ihn nicht als gottgesandtes Werkzeug begrüßt. Ich vermute, er hätte ihn von Anfang an durchschaut. Fürwahr, es lohnt sich hinzugehen und zu schauen, dies große Gesicht, warum dieser Busch nicht verbrennt. Das seltsamste, wunderbarste, lehrreichste Schauspiel auf der Bühne der ganzen Welt- und Völkergeschichte. Aus dem brennenden Dornbusch offenbart Jehova seine verborgene Herrlichkeit. Kein besserer Schlüssel als Israel zum Erschließen der verborgenen Wege Gottes mit der Menschheit, dass wir mehr Zeit und Sinn hätten, wie Mose hinzugehen und zu schauen. Aber jetzt möchte ich noch kurz etwas vorlesen von der wunderbaren Ironie eines Professor Sträuter. Jetzt beschreibt er, wie die moderne Wissenschaft, die theologische Wissenschaft unserer Tage wohl diesen brennenden Dornbusch behandelt hätte. Und da hat er eine ganz feine, interessante Ironie, dieser Professor Sträuter. Was wäre wohl gewesen, wenn nun Mose, nachdem er die Stimme gehört, sich gesagt hätte, das ist alles gut und schön, aber ich muss mir doch jetzt in erster Linie wissenschaftlich klar werden über die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit einer solch seltsamen Erscheinung. Nehmen wir an, Mose hätte das streng wissenschaftliche, kritische Verfahren eingeschlagen, das in der heutigen Theologie so hohen, ja fast alleinigen Kurs hat. Wir können uns denken, wie er, nachdem alles vorüber, die Stimme in der Wüste verhallt, des Feuers Glanz erloschen war, er der nüchternen Gegenwart und dem Blöken seiner Herde wiedergegeben war. Unter tiefem Nachdenken, vorsichtig und sorgfältig, hätte er sich mit leicht erkennbaren Zeichen den betreffenden Dornbusch wohl gemerkt. Dann hätte er zuerst seine Herde ruhig heimwärts getrieben. Ehe er aber dem erhaltenen göttlichen Befehl Folge geleistet, hätte er zuvor auf das sorgfältigste einige Zweiglein jenes Dornbusches, den er mit eigenen Augen hatte im Feuer lodern sehen, abgeschnitten, sie ebenso sorgfältig in eine Schachtel verpackt und mit der Aufschrift versehen, Zweige des Dornbusches, der im Feuer brannte und nicht verzehrt ward. Dazu hätte er eine Probe des Erdreichs, in welchem der Dornbusch seine Wurzeln gab, aufgenommen und in einem sicheren Gefäß verschlossen und versiegelt. Mit diesen unzweifelhaften Proben wäre er dann nach Ägypten gegangen, nicht aber zuerst zu Pharao, wie die Stimme ihn geheißen, sondern zu den tüchtigsten und bewährtesten Gelehrten und wissenschaftlichen Autoritäten, zu Männern, an deren Unvoreingenommenheit und Scharfsinn kein Zweifel bestehen konnte. Ihnen hätte er vorgelegt, was er selbst an Ort und Stelle gesammelt und wahrheitsgetreu berichtet, was er mit eigenen Augen gesehen, was seine Ohren gehört und seine Hände betastet hatten. Was wäre das wissenschaftliche, kritische Urteil jener Männer gewesen? Wie hätte allein es lauten können? Wir wissen es. Der höfliche, aber sehr bestimmte Bescheid, dass vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus die Annahme, dass diese Zweige jemals in einem realen, lodernden Feuer gestanden hätten, durchaus unhaltbar sei. Dass ferner erklärt werden müsse, dass zwischen der vorgelegten Probe Wüstensand und allem übrigen bekannten Erdreich jenes Landstrichs irgendein wesentlicher Unterschied nicht festzustellen sei, aufgrund dessen jenes Terrain die Bezeichnung heiliges Land verdiene. Die wissenschaftliche Kritik müsse irgendeinen besonderen übernatürlichen Charakter dieser Gegenstände entschieden verneinen. Und Sträuter sagt dann über die Theologie: So hoch man Wesen und Bedeutung der wissenschaftlichen Theologie veranschlagen mag, und sie hat einen unleugbaren Wert, eines hätte man ihr nie nahelegen sollen und dürfen: das letzte Wort in der Frage der Göttlichkeit und Glaubwürdigkeit sowohl der geschriebenen als auch der fleischgewordenen Offenbarung Gottes zu sprechen. Es ist ein großes Übel, wenn in einem hohen Hause die Magd zur Herrin wird. Das hat die Kirche Christi erleben müssen an der Theologie, die als Magd wohl an ihrem Platze war, die aber nun als Gebieterin tyrannisch schaltet und waltet und sich frech vermisst, der Gemeinde Gottes vorzuschreiben, was an der empfangenen Gottesoffenbarung zu glauben und was zu verwerfen sei. Ob das auch noch Ermahnungen sind für die heutige Zeit? Ich denke, ja, das brauche ich nicht weiter begründen. Der Stab des Moses erinnert Abt Ohlmeier an das Holz des Kreuzes. Der Blutbräutigam, 2. Mose 4, 24 bis 26, an Gottes Bund mit der Kirche, sagen wir lieber Gemeinde, aufgrund des blutigen Kreuzes, Leidens. Die Plagen über Ägypten erinnern ihn an die Plagen in den Endzeiten der Welt. Dann aber ist Mose gekommen zu erretten, 2. Mose 3, Vers 8. Nein, Jehova selber ist beim brennenden Bornbusch erschienen, herabgekommen, um zu erretten. 2. Mose 3, Vers 8. Darum bin ich herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten. Da erinnert Sträuter an 1. Thessalonicher 4, der Abschnitt von der Entrückung. Wir warten darauf, dass unser Herr Jesus vom Himmel herabkommt und seine Gemeinde wird ihm entgegengerückt bis in die Luft. Ich werde über diese Wiederkunft Christi ja noch in einer besonderen Stunde sprechen. Er wird kommen, um zu retten. Und dann heißt es schlicht und wunderbar in 2. Mose 4, Vers 31, und das Volk glaubte. Und das Volk glaubte. Und dazu wollen wir noch einmal auf etwas hören, was Sträuter geschrieben hat. Und das Volk glaubte. Die ganze Heilige Schrift, sagt er zuvor, Alten und Neuen Testaments ist auf keinen anderen Grund abgestimmt als den: siehe, ich komme. O, dass du die Himmel zerrissest und herniederführest, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten, ruft Jesaja aus, 64, Vers 1. Darin ist durch das schon einmal geschehene Kommen kein Wandel eingetreten. Israel wartet immer noch und mit gutem Recht. Die ganze wahre Gemeinde Jesu Christi wartet. Die müde und misshandelte Völkerwelt wartet, ohne zu wissen, auf wen. Die ganze Kreatur wartet und er selbst, der schon einmal Erschienene, auch von ihm erklärt die Schrift, dass er hinfort wartet, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Hebräer 10, Vers 13. Alles, alles wartet, dass er wieder den Himmel zerreiße und herniederkomme. Und zu 1. Thessalonicher 4, dem Text, wo Jesus herniederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu entrücken, schrieb Sträuter: Das bedeutet dann den Abschluss der wunderbaren Gedanken Gottes in der Berufung und Zubereitung der Gemeinde aus der Völkerwelt. Es bedeutet die Säuberung des Luftkreises von den dort hausenden Finsternismächten, die zunächst auf die Erde, dann in den Abgrund geworfen werden. Offenbarung 12 und 20. Es bedeutet die Wiederaufnahme offizieller Beziehungen des Herrn zu Israel und die Einführung einer ganz neuen Weltordnung für die Nationen. Haben Sie vielleicht diesen Ausdruck schon mal gehört in den letzten Jahren? Neue Weltordnung. Das hat ja Präsident Bush proklamiert nach dem Golfkrieg. Jetzt wolle er also eine ganz neue Weltordnung einführen. So. Und was ist daraus geworden? Das Durcheinander und die Gefährdung ist größer als je zuvor und Ratlosigkeit bei der Menge der Ratgeber. Clinton bemüht sich vergeblich, die Golfkoalition wieder zusammenzubringen. Es gelingt ihm nicht. Das Durcheinander ist größer als je und das soll eine neue Weltordnung sein? Nein, nur der Herr bringt das zustande. Sein Kommen bedeutet die Einführung einer ganz neuen Weltordnung für die Nationen, die sich bis dahin bis zum Bankrott zerarbeitet haben werden, in vergeblichen Versuchen, eine Herrschaft des Friedens auf Erden zu verwirklichen. Alle diese Entscheidungen hängen von der einen großen Zentralfrage ab, ob Jehova Jesus wiederum herniederkommen wird, um sich seines Volkes Israel selber anzunehmen und ihnen ein Retter aus aller Not zu werden. 2. Mose 4, 31. Und das Volk glaubte, und ganz Israel glaubte diesem heilsamen Wort von der Erlösung durch des Lammes Blut, suchte und fand Deckung, Leben und Freiheit in dem Blut des Lammes. Wir stehen da vor einem großen Musterbeispiel göttlicher Heilserweisung. So groß, von solchem Umfang, von solcher Tragweite, wie in der Geschichte aller Völker auf Erden bisher seinesgleichen nicht gewesen ist. Fürwahr, er ist ein verborgener Gott, der Gott Israels, der Heiland. Er ist unbegreiflich und doch so anschaulich. Es ist unbegreiflich und doch so anschaulich, wie er aus dem einst so ungläubigen Volk ein Gläubiges macht. Wie er es dahin gebracht, ist ein Geheimnis. Dass er es schafft, ist Tatsache. Ich denke, ihr Lieben, wir können aus diesen Vorbildern, Vorausdarstellungen vieles lernen. Jesus kommt zweimal. David, Josef, Mose, das erste Mal verworfen, das zweite Mal akzeptiert und dass das biblische Lehre unter den Füßen hat, das können wir ja, wenn wir es sonst nicht finden, spätestens.